Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Homosexuelle Liebe und Gefühle begleiten die Literatur seit Jahrhunderten. Seit wann aber kann man von homosexueller Literatur sprechen? Am 28. Juni 1969 begannen in New York die sogenannten Stonewall Riots, Aufstände, in deren Folge erstmals eine homosexuellen Bewegung entstand. Und seitdem kamen auch in der Literatur verstärkt homosexuelle Charaktere vor. Ob man deshalb von einem eigenen Genre sprechen kann, dieser Frage geht Michael Mayer nach. Von stillem Begehren und lautem Protest. Homosexuelle Literatur nach den Stonewall Riots.
Also wenn es einen riesigen Stapel von Büchern von schwulen Autoren gibt, die über schwule Themen schreiben, dann muss es wohl schwule Literatur auch geben, obwohl man sich darüber trefflich bei sehr viel Weißwein streiten kann.
Es gibt ein Genre von homosexueller Literatur, was die Themen angeht, was die Motive angeht, auch was die Figuren angeht. Dass wir sie aber als homosexuelle Literatur klassifizieren müssen, halte ich für misslich. Ich würde lieber nur von Literatur sprechen.
Stimmen von Literaten, Lektoren und Literaturkennern zu der Frage, gibt es homosexuelle Literatur überhaupt? Und wenn ja, wie lässt sie sich definieren?
Ich glaube, es gab mal schwule Literatur in den 70er und 80er Jahren. Sie wurde aus der Schwulen- und Bürgerrechtsbewegung geboren. Es hat natürlich schon früher schwule Autoren gegeben, aber plötzlich entstand eine neue Art des Schreibens darüber. Es gab neue Freiheiten und die Literatur selbst war wie ein Feiern dieser neuen Freiheiten.
Nein, das existiert nicht, würde ich sagen. Es gibt einfach gute Bücher, schlechte Bücher, gute Romane, schlechte Romane und es gibt eine bestimmte Nischenliteratur. Was auffällt, ist, dass seit den 60er Jahren einfach offener von schwulen Autoren darüber gesprochen wird, als es eben früher der Fall war.
Homosexuelle Literatur. Ob es ein eigenes Genre ist, darüber sind die Meinungen geteilt. Auch über Begrifflichkeiten wird debattiert. Handelt es sich dabei um queere, schwul-lesbische oder sogenannte LGBT, also lesbisch-schwule, bisexuelle und Transgender-Literatur? Unstrittig aber ist, dass ein Ereignis vor 50 Jahren politisch, kulturell und literarisch alles verändert hat. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 brachen vor dem Stonewall Inn, einer bekannten schwulen Kneipe im New Yorker Stadtteil Greenwich Village, erstmals Proteste aus, als die Polizei mal wieder eine Razzia unter den Gästen durchführte.
All of a sudden a lot of gay people would appear on the streets in this whole area, not just in front of the Stonewall.
This was our neighborhood and we weren't going to let them take it away from us.
We knew this is it. This is what we've been waiting for.
Die schwule Gemeinde im West Village in New York war wirklich sicher weit vorne. Sehr radikal, was die Schwulenbewegung insgesamt anging.
Erzählt der New Yorker Schriftsteller Edmund White, einer der profiliertesten Chronisten schwulen Lebens in den USA.
Und ich glaube, dass sie ihre Lektionen gelernt haben aus der Frauenbewegung, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, den Protesten gegen den Vietnamkrieg. All das waberte durch die Luft. Bis dahin dachten Schwule, sie würden eine Sünde begehen oder ein Verbrechen oder hätten eine Geisteskrankheit. Aber das änderte sich plötzlich und Homosexuelle sahen sich erstmals als eine eigene Minderheit. Und das war etwas ganz Neues. Niemand hatte jemals vorher so darüber gedacht.
Die Ereignisse im Juni 1969 gelten als Beginn der modernen politischen Schwulenbewegung. Auch kulturell veränderte sich viel, was sich in Disco-Musik und Mode, aber auch in Filmen und Romanen ausdrückte. Hier waren die Protagonisten und Protagonistinnen nun auch Schwarze, Lesben, Schwule oder Transsexuelle. Das Sichtbarmachen, Gay Pride, also schwuler Stolz, und ein offener Umgang mit den Themen Sexualität und Homosexualität waren Motive in der Literatur jener Zeit. Die folgenden 70er Jahre gelten daher als das entfesselte Jahrzehnt, wie es der Musik- und Kulturjournalist Jens Balzer in einem neuen Buch gleichen Titels ausdrückt.
Ein anderes Leben ist möglich. Diese eine wesentliche Erkenntnis der 60er Jahre lässt sich nicht wieder aus der Welt verbannen. Sie ist unhintergehbar. Wenn wir das Alte nicht mehr wollen, was wollen wir dann? Das sind die Fragen, die sich in den 70ern stellen.
Auch vor den Stonewall Riots hatte es bereits Romane gegeben, die homosexuell konnotiert waren, deren Charaktere also entweder offen schwul waren oder sich so verhielten, dass dies von interessierten Lesern als homosexuell gedeutet werden konnte. Die Liste der Beispiele ist lang. Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde, Der Tod in Venedig von Thomas Mann, Maurice von E.M. Forster, posthum erst 1971 nach dem Tod des Autors veröffentlicht. Oder auch Giovannis Zimmer von James Baldwin oder The City and the Pillar von Gore Vidal. Dieser Roman erschien 1948 in den USA und war für damalige Verhältnisse eine Sensation, da Vidal in aller Offenheit, zuweilen in etwas kitschigem Stil, von schwulem Begehren, Sex und Freundschaft erzählte.
Als die Gesichter sich berührten, seufzte Bob erschauernd und nahm Jim fest in die Arme. Jetzt waren sie vollständig. Einer wurde der andere. Als ihre Leiber mit ursprünglicher Gewalt aufeinanderstießen, Gleiches zu Gleichem, Metall zu Magnet, Hälfte zu Hälfte, und die Ganzheit war wiederhergestellt. So begegneten sie einander. Die Augen fest geschlossen gegen eine unwichtige Welt.
Doch nicht nur die erotische Offenheit dieses Buches, das auf Deutsch unter dem Titel »Geschlossener Kreis« erst 1986 erschien, provozierte. Ungewöhnlich war auch, dass Vidals Hauptfigur, Jim Willard, keine der sonst üblichen negativen Eigenschaften hatte, die man Homosexuellen damals unterstellte oder zuschrieb. Dieser Jim, ein erfolgreicher Highschool-Athlet, nimmt weder Drogen, noch hat er psychische Defekte oder Depressionen. Er wird zunächst Tennislehrer in Hollywood und geht später nach New York. I put a spell on you. Vidal provozierte 20 Jahre später ein weiteres Mal seine Leserschaft und die Öffentlichkeit, als er 1968 mit Myra Breckinridge eine transsexuelle Hauptfigur schuf. Aus dem jungen Mann Myron wird im Verlauf des Romans Myra.
Ich bin Myra Breckinridge, die nie einen Mann besitzen wird. Nur mit einem Strumpfhalter und einem Schweißblatt bekleidet, hielt ich die gesamte Elite der Trobriand-Insulaner in Schach. Wie alle Männer blendete ich sie mit meiner Schönheit. Entmannte ich sie ungefähr auf die gleiche Art, wie King Kong zum winselnden Affenmenschen herabgewürdigt wurde.
Thomas Spahr, Literaturwissenschaftler und Geschäftsführer des zu Suhrkamp gehörenden Inselverlags, schreibt gerade an einem Buch über homosexuelle Kulturgeschichte. Spahr meint, dass es schon damals, trotz aller Diskriminierungen in den USA, eine andere Rezeption von Autoren wie Gore Vidal gab.
In Deutschland hätte man den Wiener schwulen Autor exkommuniziert und außen vor gelassen. In den USA hat man verstanden, das ist große Literatur. Dem gebührt Respekt, weithin.
Es war eine bleierne, intolerante Zeit, sagt der Journalist, Autor und Literaturkritiker Michael Frings, der bereits einige Bücher zu schwuler Literatur herausgebracht hat. Frings erinnert sich, dass es Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in Deutschland so gut wie gar keine literarischen Bücher gab, die das Thema Homosexualität aufgriffen.
Das einzige deutsche Buch, das es gab, und das war von Elmar Krauser, mit dem ich später Bücher zusammengeschrieben habe, und das war schwule Lyrik, schwule Prosa. Es waren schwule Gedichte, die gottgräuslich schlecht waren, jedenfalls 90% davon.
Auch Thomas Spahr bestätigt, dass vor 1969 schwule und lesbische Inhalte in der zeitgenössischen Literatur kaum vorkamen.
Ganz überwiegend hat man, nennen wir sie mal homoerotische Romane, aus dem Französischen rezipiert. Marcel Proust, André Gide, Hollinghurst und andere. Also aus Amerika, aus Frankreich, aus England hat man sich diese Literatur kommen lassen. Man hat sie oft auch im Original gelesen. Sie wurde auch nicht wirklich anfangs übersetzt, also nicht alles wurde übersetzt. Und das führt natürlich zu dieser interessanten Frage, warum gibt es eigentlich keinen deutschen Marcel Proust? Warum gibt es keinen deutschen André Gide?
Einen deutschen André Gide gibt es zwar bis heute nicht, jedoch einen Filmregisseur, der die Bewegung der Homosexuellen vorangebracht hat wie kein zweiter. Rosa von Praunheim. Es ist in der historischen Rückschau inzwischen Konsens, dass es nicht ein Buch war, welches das Thema Homosexualität in der Mitte der bundesrepublikanischen Gesellschaft ankommen ließ, sondern dieser Film mit dem Titel »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«, der 1971 herauskam.
Je weniger die Schwulen untereinander zu einer menschlichen Beziehung fähig sind, desto mehr brauchen sie einen Ersatz. Der Wunsch nach Glück und Erfüllung wird von der Industrie ausgenutzt und von Menschen auf Gegenstände abgelenkt.
Der Film war eine echte Provokation. Allein schon durch den bitter anklagenden Tonfall. Denn er setzte sich durchaus auch kritisch mit der politischen Lethargie und Oberflächlichkeit vieler deutscher Homosexueller auseinander. Braunheim provozierte somit gleich doppelt. Er machte die Mehrheitsgesellschaft mit der Lebenswelt der Schwulen bekannt und kritisierte zugleich jene Minderheit, zu der er selbst gehörte. Die Art von Oberflächlichkeit, die Braunheim beschrieb, war ein Sujet, das auch in späteren Romanen auftauchte. Doch zunächst ging es in der bundesdeutschen Literatur, trotz der Debatte um den Braunheim-Film, zunächst noch darum, überhaupt erst einmal zu seinem eigenen Schwul- oder Lesbischsein zu stehen, stellt Thomas Spar fest.
Es gibt einen hohen konfessionellen Anteil, also das Selbstbekenntnis, das Selbstouting, das Berichten über die eigene Lebensgeschichte, das ist sicherlich ein Grundmotiv, das wir immer wieder finden. Auch das Outing anderer, auch das Verbergen. Also das sind Motive, die sich eigentlich durch diese Genre hindurchziehen.
Ein deutscher Schriftsteller, der diese Sensibilität besaß und sie in tiefgründige und lebenskluge Texte einfließen ließ, war Ronald M. Tschernikau. Sein Name war so ungewöhnlich wie seine Lebensgeschichte. Geboren 1960 in Magdeburg, zog Tschernikau 1966 mit seiner Mutter nach Lehrte in Niedersachsen und in den 70er Jahren nach West-Berlin. Tschernikau begeisterte sich früh für den Kommunismus, trat in die Sozialistische Einheitspartei West-Berlins ein und starb 1992 an den Folgen einer HIV-Infektion. Die 1980 erschienene Kleinstadtnovelle war für Tschernikau der Durchbruch.
Ich habe Angst. Bin weiblich, bin männlich, doppelt. Fühle meinen Körper sich von meinem Körper entfernen, sehe meine weißen Hände, die Augen im Spiegel. Ich will nicht doppelt sein. Wer bin ich?
In diesem subtilen Text, nur 85 Seiten lang und ausschließlich in Kleinbuchstaben gedruckt, beschreibt Tschernikau nicht nur erwachende schwule Gefühle, sondern auch die Empfindungen eines Außenseiters, der mit dem normativen Druck der Mehrheitsgesellschaft nicht klarkommt.
Will ich sein männlich, weiblich? Sehen nur weiß. Ich stehe mir gegenüber, will mich erreichen, strecke meine Arme nach mir aus. Wo bin ich? Ich sehe, küsse, umarme, vereinige mich. Keine Hoffnung heute auf einen guten Tag. Scheiß aufstehen, scheiß Schule, scheiß Leben.
Matthias Frings, der vor 10 Jahren eine Biografie über Ronald M. Tschernikau vorlegte, sieht den Autor als Kind der schwulen Bewegung in Deutschland, politisiert nicht zuletzt durch den Braunheim-Film von 1971.
Er war der Erste, der ohne sich erklären zu wollen und ohne sich entschuldigen zu wollen, dieses Thema gewählt hat eines schwulen Schülers, der sich in jemanden verliebt. Und das wird bei ihm eben nicht nur offen beschrieben, sondern es ist eigentlich jetzt nicht als didaktisches Lehrstückchen für heterosexuelle Leser gedacht, sondern es ist ein Stück ganz selbstbewusster Literatur. Ich erzähle euch etwas von euch, genauso wie ein anderer 17-jähriger Gymnasiast darüber schreiben würde, wie er sich heillos in Heike verliebt hat. Bei ihm war es dann Heiko.
Dass der Autor erst 17 Jahre alt war, als er das Buch einer Lektorin übergab, außerdem bildschön und Kommunist, machte ihn noch interessanter und führte später sogar zu einem Porträt im Wochenmagazin Der Spiegel. Auch in den angelsächsischen Ländern, in den USA und Großbritannien, kam es erst in den 70er und noch in den 80er Jahren zu mehr Offenheit. Und auch hier wurden zunächst die mit dem Coming-out verbundenen seelischen Schmerzen thematisiert. Die in diesem Jahr verstorbene Amerikanerin Patricia Nell Warren schaffte es mit der homosexuellen Geschichte The Frontrunner 1974 auf die New York Times Bestsellerliste. Der Roman dreht sich um einen homosexuellen Sporttrainer, der seine Liebe zu einem erfolgreichen Läufer unterdrücken muss. Noch heftiger wurde über Rita Mae Browns Roman Ruby Fruit Jungle, zu Deutsch Rubinroter Dschungel, diskutiert, der ein Jahr zuvor, 1973, erschienen war. Brown schrieb darin über das Erwachsenwerden und ihr eigenes, schon frühes Bewusstsein dafür, lesbisch zu sein. Es ist eine fiktive Geschichte mit autobiografischem Hintergrund.
Molly, du sagst niemandem etwas, nicht wahr? Ich meine, wir könnten in Schwierigkeiten kommen. Nein, ich sage nichts, aber ich hasse Lügen. Es scheint mir ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendjemand nach so etwas fragt, also kein Problem. Auch ich hasse Lügen, aber die Leute werden sagen, wir seien Lesbierinnen. Sind wir das nicht? Nein, wir lieben uns einfach, das ist alles. Lesbierinnen sehen aus wie Männer und sind hässlich. Wir sind nicht so.
Rita Mae Browns Hauptfigur Molly Bold, ein Adoptivkind und ein sehr schönes, selbstbewusstes junges Mädchen, sagt sich trotz gesellschaftlicher Widerstände von der Mutter los. Sie geht nach New York, um Filmemacherin zu werden. Brown thematisierte auch die Benachteiligung von Mädchen und Frauen, zumal wenn sie lesbisch sind. Neben Romanen, die das eigene Coming-out, das sich entwickelnde Selbstbild und Selbstbewusstsein beschreiben, ging es in einigen Romanen in den 70er Jahren eher um die Lebenswelt von Homosexuellen. Edmund White etwa beschrieb 1973 in Forgetting Eleanor die schwule Lebenswelt auf Fire Island, einem Inselparadies, anderthalb Stunden von New York entfernt. Ein schöner junger Mann wacht in einer Hütte auf, umringt von älteren, illustren Homosexuellen, er weiß seinen Namen nicht mehr. Erst allmählich kommen die Erinnerungen zurück. Edmund White war es besonders wichtig zu beschreiben, wer zu welcher gesellschaftlichen Klasse gehörte.
Das Buch konzentriert sich sehr auf die mikroskopisch kleinen Unterschiede zwischen den sozialen Klassen. Ich habe mich da an der Geschichte vom Prinzen Genji orientiert, diesem japanischen Roman des 11. Jahrhunderts. Es ist wie in Versailles. Einfache Worte werden plötzlich ganz wichtig. In Versailles wurden keine Titel verwendet, nur diese höflichen Worte. Forgetting Eleanor ist also eine Art Studie dieser kleinen Unterschiede zwischen den Figuren.
In City Boy, mein Leben in New York, 2015 auf Deutsch erschienen, erinnert sich White an das wilde Leben in New York der 70er Jahre, den Sex und die Drogen und eine Reihe von Freundschaften mit prominenten Künstlern, wie etwa dem Fotografen Robert Mapplethorpe. Whites amerikanischer Kollege Larry Kramer sezierte in seinem Roman Faggots, zu Deutsch Schwuchteln, noch schonungsloser die Unverbindlichkeit der Beziehungen in der New Yorker Schwulenszene in dieser Zeit. Kramers Hauptfigur Fred Lemish ist 40, sehnt sich nach der großen Liebe und ist doch letztlich Gefangener der oberflächlichen Rituale und Zeichen der Subkultur.
Ja, so wie er die Dinge sah, war dies seine letzte Chance. Muskeln rauf, Fett runter, grapsch dir deinen Kerl jetzt, denn mit über 40 würde es nicht einfach sein, auch nur eine dieser Aufgaben zu bewältigen. Und wenn der Rest des Landes dünn und wunderschön sein wollte und trotzdem jeder so blieb, wie er war, dann würde er eben nicht wie der Rest des Landes sein. Und was gab es für ein besseres Motiv, nach Schönheit zu streben, als verliebt zu sein?
Dieses Buch, heute weitgehend in Vergessenheit geraten, war einer der meistgelesenen Gay-Literature-Romane weltweit und hat seinem Autor Larry Kramer zu Geld und Ruhm verholfen. Wahrscheinlich, weil niemand vorher so kritisch über schwule Oberflächlichkeit geschrieben hatte. Erst 35 Jahre später, 2011, ist das Buch auf Deutsch erschienen. All diese Romane bedienten aber eher spezielle Interessen der Subkultur. Daneben gibt es ein paar wenige Schriftsteller, die man als homosexuelle Romanciers bezeichnen kann und die ein breiteres Publikum ansprechen. Der Amerikaner Michael Cunningham ist ein Beispiel. In seinen Romanen »Die Stunden« oder »Helle Tage« spielen homosexuelle Figuren allerdings nur am Rande eine Rolle. Der Brite Alan Hollinghurst ging anders vor. Er war deutlich direkter und hatte keinerlei Hemmungen, Homosexualität zu seinem Hauptthema zu machen. 1988 erschien sein Debütroman »The Swimming Pool Library«. Das Buch war ein großer Erfolg, nicht nur in Großbritannien, und begründete den Ruf Hollinghursts als schwuler Romancier, der erotische Szenen schreiben konnte, ohne dabei pornografisch zu werden. Etwa, wenn er regelmäßige Besuche seiner Hauptfigur in einem Pornokino beschreibt.
Etwas an ihm sagte mir, dass mein Nachbar zum ersten Mal in so einem Kino war. Ich spürte bei ihm eine gewisse Unruhe, doch er schaute weiter auf die Leinwand. Dann fuhr ich mit dem Arm an der Rückenlehne seines Sitzes hoch, und da er reglos verharrte, machte ich es so deutlich, wie ich es in der Dunkelheit nur konnte, dass ich meinen Schwanz draußen ließ und damit spielte. Dann beugte ich mich weiter zu ihm hinüber und ließ die Hand über seine Brust gleiten.
Hollinghurst selbst sagt über die Erotik in seinen Büchern, dass es damals in den 80er Jahren ein Novum war, im traditionell konservativen Thatcher-Großbritannien so offen über schwulen Sex zu schreiben.
Wenn Sie damals über schwulen Sex lesen wollten, dann taten Sie das entweder in irgendwelchen Medizinjournalen oder in Pornomagazinen. Ich schrieb ja über einen attraktiven jungen Mann, dessen Leben durch Sex stark bestimmt war. Das war ein integraler Teil der Geschichte, und ich wollte dem Thema dieselbe Klarheit und Aufmerksamkeit schenken wie anderen Aspekten des Lebens. Der Impetus war kein pornografischer, auch wenn manche Leute sich vielleicht daran ergötzt haben, aber es ging mir eher darum, das Sexualleben in die Geschichte des Romans einzuweben.
Das Jahr 1988, als der Roman in Großbritannien erschien, war das Jahr, in dem die Thatcher-Regierung ein Gesetz gegen die Förderung von Homosexualität verabschiedete. Diese Zeit sei zwar voller Diskriminierungen gewesen, für ihn als Autor, literarisch aber ergiebiger und interessanter.
Wenn man Dinge nicht offen aussprechen kann, die damalige schwule Welt war ja durchaus gefährlich, voller geheimer Codes und Klicken, das alles hatte eine gewisse Faszination. Wenn man dagegen offen über Sex schrieb, vor allem in gewissen gesellschaftlichen Zusammenhängen, war das überhaupt nicht üblich. Das hatte eine perverse Anziehung auf mich. Das schwule Leben war damals schwieriger. Es gab mehr Drama. Das ist der Grund, warum ich immer wieder darauf zurückkomme. Aber natürlich ist es viel netter, in der liberalen Gegenwart zu leben.
In der deutschsprachigen Literatur gibt es ebenfalls nur wenige Schriftsteller, die man als schwule Romanciers bezeichnen könnte. Arnold Stadler wird gelegentlich erwähnt, unter anderem, weil Stadler in dem 2007 erschienenen Roman »Komm, gehen wir« eine homo-heterosexuelle Dreiecksgeschichte thematisierte. Der Schweizer Alain-Claude Sulzer veröffentlichte vor Jahren ein Buch mit dem Titel »Die Jugend ist ein fremdes Land«, eine Mischung aus Roman und Autobiografie. In diesem Buch lässt Sulzer seine Kindheit und Jugend anhand von Personen, Geschichten, Orten und Dingen Revue passieren. Die kleinen Geheimnisse, die kleinen Lügen der Eltern, Freunde und Verwandten. Erst Jahre später entdeckte Sulzer seine Homosexualität.
Ich machte mich unangreifbar, indem ich behauptete, Männer interessierten mich nicht. Michael war schwul, hegte aber, wie er behauptete, nur mütterliche Gefühle für mich. Ich hatte keine Veranlassung, an dieser Aussage zu zweifeln, die mit Sicherheit genauso falsch war wie meine. Wir wurden aber wirklich gute Freunde, weil er sich an seine Worte hielt.
Sulzer beschäftigte sich in seinen Büchern zunächst nur am Rande mit dem Thema Homosexualität. In seinem Roman »Der perfekte Kellner« kreierte er erstmals eine schwule Hauptfigur, den Kellner Ernest, der sich in einen jungen Schriftsteller verliebt. Ausgerechnet dieses Buch wurde Sulzers größter Erfolg und sein Durchbruch.
Das war auch wie so eine Entscheidung zu sagen, ja, jetzt versuche ich das mal, jetzt ist es so wie an der Zeit. Ich habe den Eindruck, ich habe das jetzt im Griff. Aber ich glaube, darum geht es eben. Man ist halt ein Autor und man hat halt eben diese Neigung, aber man ist ja der Autor geblieben, der man vorher war.
Sulzers Buch »Der perfekte Kellner« ist im Jahr 2004 herausgekommen. Inzwischen haben sich die gesellschaftliche Toleranz und Akzeptanz in Westeuropa noch einmal weiterentwickelt. Es stellt sich die Frage, was sind die Themen der aktuellen homosexuellen Literatur angesichts von Errungenschaften wie der Ehe für alle oder dem veränderten Adoptionsrecht? Womit befassen sich die Autoren inzwischen? Der Franzose Édouard Louis ist noch keine 30 Jahre alt und bereits seit einigen Jahren der Shootingstar der französischen Literatur. Ein Idol, sowohl unter Linken als auch in Teilen der Schwulenbewegung. In seinem Erstlingswerk Un finir avec Eddie Belgueule, auf Deutsch Das Ende von Eddie, beschreibt Louis die Probleme eines jugendlichen homosexuellen Außenseiters in der französischen Provinz, der stark unter seinen Eltern, vor allem unter seinem Vater, leidet. Der Roman beschreibt, neben einer Reihe anderer Aspekte, die Versuche, sich der Mehrheitsgesellschaft anzupassen, sowie das Scheitern dieser Versuche. Die Hauptfigur Eddie flieht schließlich in ein gediegenes Internat in der Stadt und ist auch dort wieder ein Außenseiter.
Die Bürgerlichen gehen anders mit ihrem Körper um. Sie definieren Männlichkeit anders als mein Vater, als die Männer aus der Fabrik. Auf der Uni wird das noch viel augenfälliger, diese femininen Körper der intellektuellen Bürgerkinder. Und anfangs, als ich sie sehe, denke ich, was für ein Haufen Schwulis. Und die Erleichterung. Vielleicht bin ich gar nicht schwul, nicht wie ich gedacht habe. Vielleicht habe ich immer schon so einen Bürgerkörper gehabt, wie gefangen in der Welt meiner Kindheit.
Der Roman ist stark autobiografisch, hat sich allein in Frankreich über 200.000 Mal verkauft und meist überragende Besprechungen erhalten. Kritiker Matthias Frings ist dennoch kein begeisterter Édouard-Louis-Leser.
Was der macht, sind eigentlich Dokumente. Ich halte ihn stilistisch für einen Holperer. Inhaltlich ist es sehr interessant, was er schreibt, weil er über Klassenfragen auch schreibt. Das ist spannend heutzutage, das ist nicht nur in Frankreich spannend. Also inhaltlich finde ich ihn interessant. Das, was er schreibt, überzeugt mich halt überhaupt nicht. Ich halte das nicht für Literatur. Ich finde, er sollte, wie sein großer Mentor Eribon, er sollte soziologische Texte schreiben. Das kann er einfach besser.
Die Frage stellt sich in der Tat. Sind Identitäts-, Gender- und Klassenfragen auch literarisch spannende Themen?
Ja, literarisch spannend, wenn es gut gemacht ist, ist alles spannend, kann alles Mögliche spannend sein, ja.
Alain Claude Sulzer und Matthias Frings finden beide, dass diese Fragen lohnenswerte Themen sein können. Doch gäbe es trotz neuer Themen kaum interessante neue literarische Werke von homosexuellen Autoren und Autorinnen.
Also ich würde ja furchtbar gerne sagen, dass wir im Moment eine riesige Latte von richtig spannenden schwulen, lesbischen Schriftstellerinnen, schwulen Schriftstellern, Transleuten, sonst was haben, die unglaublich viele spannende, bewegende, aufrüttelnde, lustige Geschichten schreiben. Absolute Fehlanzeige in Deutschland. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber da tut sich überhaupt nichts. Wo sich ganz viel tut, sind die Vereinigten Staaten.
Woran das liegt, darüber kann man nur spekulieren. Sicher hat es etwas damit zu tun, dass die USA in Sachen Gender- und Identitätsfragen im Vergleich zu Deutschland immer schon etliche Jahre voraus waren, wie auch die Schwulenbewegung überhaupt. Und angloamerikanische Schriftsteller diese Entwicklungen offenbar literarisch interessanter aufzugreifen vermögen. Wohin entwickelt sich also die homosexuelle Literatur? Gibt es sie so überhaupt noch?
Schwule Literatur ist als ein Genre nicht mehr so deutlich konturiert. Man hört ja auch Leute nicht mehr von schwulen Romanen sprechen. Mein neuester Roman handelt vom schwulen Leben genau wie meine früheren Bücher, aber niemand würde ihn mehr als einen schwulen Roman bezeichnen. Aber das ist wohl mit allen Freiheitsbewegungen so. Das eigentliche Ziel ist, dass es sie nicht mehr geben muss.
Wer von uns weiß, was an historischen Stoffen auch einmal wiederkehren wird, in der Schilderung von Lebensläufen aus den 50er, aus den 60er, aus den 70er Jahren. Ich glaube, das wissen wir noch gar nicht so genau. Aber es sind nicht mehr solche gesellschaftlichen und erst recht nicht rechtlichen Repressionen. Und insofern braucht die Literatur nicht mehr zum großen Schlag auszuholen, sondern zur subtilen und feinen Beobachtung. Literarisch allemal besser.
Von stillem Begehren und lautem Protest über homosexuelle Literatur nach den Aufständen von Stonewall in New York 1969 hörten Sie eine Sendung von Michael Mayer. Es sprachen Tonio Arango und Robert Frank. Regie Stefanie Lasay, Ton Jan Fraune, Redaktion Dorothea Westphal.